Ja, liebe Brüder und Schwestern, der heutige Predigtext wird in der Losung angegeben im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, die ersten Verse. Verse 1 bis 10a will ich da mal lesen. Und es wird so sein, ich mache erst eine kurze Einleitung zum Korintherbrief, zum ersten insgesamt. Dann kommt der zweite Punkt, die wunderbare Stellung des Christen. Und drittens ein kurzer Ausblick in den weiteren Brief, so als Zeitraffer sozusagen. Die Einleitung zum ersten Korintherbrief. Paulus hatte ungefähr im Jahr 50 nach Christus für 1,5 Jahre einen Aufenthalt in Korinth. Dabei erfolgte auch die Gründung der Gemeinde in Korinth dort. Dann zog er wieder weiter nach Jerusalem und nach Antiochia. Antiochien war ja seine Heimatgemeinde praktisch. Dann fuhr er praktisch mal nach Hause. Inzwischen gab es aber in der jungen korinthischen Gemeinde Probleme. Da gab es einmal das Problem, man verwechselte christliche Freiheit mit Zuchtlosigkeit. Es gab eine mangelnde Abgrenzung zum Lebensstil der sittlich verdorbenen Hafenstadt Korinth und ihrer heidnisch geprägten Umwelt. Und drittens, es gab auch verschiedene lehrmäßige Fehlentwicklungen, die Paulus dann irgendwie zu Ohren gekommen sind. Und Paulus hat dann einen seelsorgerlichen Brief geschrieben an die Korinther, der uns nicht bekannt ist, den wir nicht kennen. Aber er hat darin Stellung genommen zu den Problemen, die ihm bekannt geworden sind in Korinth. Wahrscheinlich haben einige Gemeindeglieder den Paulus auch besucht und haben ihm berichtet, unter anderem auch von Spaltungen in der Gemeinde. Es gab dann noch einen weiteren Austausch, es gab persönliche Kontakte zwischen Paulus und der Gemeinde. Und dann während seiner dritten Missionsreise schreibt Paulus aus Ephesus, ungefähr im Jahr 54 nach Christus, also ungefähr 4 Jahre später nach der Gemeindegründung, diesen uns als ersten Korintherbrief bekannten Brief, indem er dann die neu aufgetretenen Fragen behandelt und der Gemeinde in Korinth eben entsprechend Unterricht gibt und sie belehrt. Wir lesen den Text. Da heißt es, Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis, dass Christus unter euch befestigt worden ist, so dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Bis dahin. Ich werde diesen Text nicht erschöpfend behandeln können, aber ich will so einige Gedanken unterstreichen und hervorheben. Da heißt es zunächst, Paulus ist ein berufener Apostel. Gott selbst hat Paulus zu dieser hohen Aufgabe ausgesucht, hat ihn auserwählt. Er hat ihnen erwählt, viele junge Gemeinden, Christengemeinden zu gründen, und er hat ihnen auch auserwählt und bevollmächtigt, diese Gemeinden zu belehren und zu korrigieren. Diese Berufung des Paulus durch den Herrn Jesus selbst begründet auch seine Autorität der ganzen Gemeinde weltweit gegenüber. Er ist der Apostel Jesu Christi. Und darum steht auch die ganze Autorität Gottes hinter den Briefen des Paulus. Paulus schreibt an die Thessalonicher einmal, dass sein Wort, was er ihnen geschrieben hat, sie nicht als Menschenwort aufgenommen haben, sondern als das, was es tatsächlich ist, als Gottes Wort. Also Paulus selbst beanspruchte auch diese Autorität für sich. Es ist nicht nur seine persönliche Meinung, was er schreibt, sondern es ist Gottes Wort. Das müssen wir ganz klar im Blick behalten. Hier lesen wir nicht die Meinung irgendeines Theologen, wie das in einem Kommentar der Fall ist, sondern hier lesen wir das, was Gott uns sagen will. Die Versammlung Gottes, von der ist hier die Rede. Und ich habe mich so gefragt, sind wir uns überhaupt bewusst, was diese hohe Stellung impliziert, was diese hohe Stellung bedeutet? Da will ich einen kurzen Exkurs machen zum Thema Versammlung. Das Neue Testament zeigt uns, dass alle drei Personen der Gottheit ein großes Interesse an der Gemeinde haben. Der Heilige Geist, durch ihn wurde die Versammlung überhaupt gegründet zu Pfingsten. Als er auf die Erde kam, als er da wie Feuer und Tauben vom Himmel kam, da hat er diese Gemeinde sich gegründet. Vom Sohn Gottes, da heißt es im Epheserbrief auch, er hat sich für die Versammlung hingegeben, welche sein Leib und von welcher er das Haupt ist. Also Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und sie ist sein Leib. Also eine ganz innige Verbindung. Und dann Gott, der Vater, er hat sich die Versammlung erworben durch das Blut seines eigenen Sohnes. Er hat seinen Sohn gegeben. Es war sein Sohn, den er gegeben hat. Für die Gemeinde. Die Gemeinde ist daher ganz direkt mit ihm, mit Gott verbunden. Es ist wie die Beziehung eines Bräutigams zu einer Braut, nämlich Liebe. Das ist die tragende Beziehung von Gott zu seiner Gemeinde und von der Gemeinde zu ihrem Herrn, Liebe. Darum ist sie auch in Liebe total auf ihn hin ausgerichtet. Und zwar nur auf ihn. So wie die Braut ganz auf den Bräutigam fixiert ist. Nicht auf die Freunde des Bräutigams, nicht auf die Eltern des Bräutigams, sondern die Braut ist auf den Bräutigam fixiert. Und sie sind so einander zugewandt. Darum ist für die Gemeinde sein Wort, nämlich das Wort des Bräutigams, auch oberste Richtschnur. Sein Wille, sein Wunsch ist ihre eigene Herzensangelegenheit. Und die Versammlung, die Gemeinde Gottes, will darum auch zuallererst dem gefallen, der alles für sie dahingegeben hat. Nämlich sein eigenes Leben. Sie will nicht in erster Linie Menschen gefallen. Das will ich hier ganz klar sagen. Die Gemeinde will an erster Stelle ihrem Herrn, ihrem Bräutigam, dem, der für sie sein Leben dahingegeben hat, ihm gefallen. Und der will, dass andere Menschen auch dazukommen. Und erst dadurch ist die Gemeinde auch Menschen zugewandt. Aber wir müssen immer an diese Reihenfolge, an diese Kausalität denken. Zuerst Christus gefallen, ihm zu dienen, ihn zu lieben. Und daraus erwächst dann in zweiter Linie die Zuwendung auch zu unseren Nachbarn und zu unseren Freunden und Menschen. Darum ist die Gemeinde also auf die Menschen auch ausgerichtet, in zweiter Linie. Aber wir selbst, und das müssen wir auch klar sagen, wir können keinen einzigen Menschen bekehren. Wir können keine Bekehrung machen durch nichts. Es gibt kein menschliches Mittel, wodurch wir jemanden bekehren können. Und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, Zeugnis zu geben von unserem Herrn, von seiner Liebe zu reden, von der Liebe zu den Menschen zu reden. Und wenn wir das wirklich glaubhaft und vielfältig tun, auf vielerlei Weise, dann kann der Herr hinzutun, so heißt es auch, er tat hinzu, nicht wir, es ist sein Werk. Paulus schreibt, dass an jedem Ort der Name des Herrn angerufen wird und dass er der Herr ist. Jesus Christus, ich sagte es schon, ist der einzige Herr der Gemeinde. Ganz egal, wo auch immer auf der Welt, an jedem Ort, heißt es in unserem Text. Und Christus ist der eine Herr. Und er hat auch keinen menschlichen Stellvertreter, der an seine Stelle treten könnte. Es gibt keinen Stellvertreter Christi auf Erden. Er hat einen solchen auch nicht nötig. Aber er hat den Heiligen Geist uns gesandt, den Tröster, der in uns wirken will, der in den Gläubigen wirken will und der Menschen überführt von ihrer eigenen Situation und von dem Weg zur Rettung. Und Gläubige sind, so schreibt es Paulus hier in dem Brief, sind Geheiligte in Christus Jesus, berufene Heilige. Das müssen wir uns einmal wirklich vorstellen. Wir sind berufene Heilige. Die Schrift zeigt uns durch diese Bezeichnung schon hier die wunderbare und rechtlich gültige Stellung der Gläubigen vor Gott. Wir sind vor Gott Geheiligte. Dieses unfassbar hohe Ziel wird der Herr in seiner Gnade auch mit all denen, die ihm gehören, erreichen, auch wenn es auf dem Weg dahin manchmal noch nicht so scheint. Auch wenn wir denken, na, in meinem Leben sieht es ja noch ganz anders aus. Der Herr wird diese hohe Stellung mit uns erreichen. Das ist sein Werk. Und deshalb spricht Paulus der Gemeinde auch diesen hohen Titel zu, obwohl er sie im Nachhinein intensiv belehren und auch kritisieren muss. Das ändert nichts. Ihr Versagen ändert nichts an dieser hohen Stellung, die sie vor Gott schon haben. Das ist auch da ist eine Spannung drin. Da merken wir, ja, wir sind doch noch unvollkommen und vor Gott sollen wir schon vollkommen sein? Ja, er sieht uns schon als fertig und er ist mit uns auf dem Weg. Paulus schreibt, er dankt Gott für die Geschwister. Er dankt alle Zeit. Das Gebet und der Dank von Paulus ist hier ganz auf Gott hin ausgerichtet. Sein Dank geht in Richtung Himmel. Und er weiß, dass alles, wirklich alles von dort kommt. Alles Gute kommt uns von Gott zu. Und sein Gebet ist ausdauernd. Sein Gebet ist anhaltend, nicht mal nur so eine kurze fromme Anwandlung, nicht mal nur so eine kurze seelische Hochstimmung, sondern es ist etwas Regelmäßiges, etwas Kontinuierliches, etwas, was ihn in seinem Leben trägt. Und da hatte ich mir so auch die Frage gestellt, welchen Stellenwert hat das Gebet in meinem Leben? Und du solltest auch dir diese Frage stellen, welchen Stellenwert hat das Gebet in meinem Leben? Wie viel Zeit verbringe ich eigentlich im Gebet, wenn ich zur Braut gehöre und meinen Bräutigam liebe? wie viel Zeit. Und er dankt für die Geschwister, an die er diesen Brief schreibt. Er dankt für die Gnade Gottes, die ihnen gegeben ist. Er freut sich mit, dass es ihnen gut geht, dass sie im Glauben stehen. Das ist ein Grund zur Freude für ihn. Und sein Gebet ist ganz offensichtlich von der Liebe zu ihnen geprägt. Und er freut sich, dass Gott auch in ihrem Leben Neues wirken wird. Da war aber längst noch nicht alles so, wie es eigentlich hätte sein sollen. Aber Paulus wird vom Heiligen Geist so geführt, schon jetzt, schon bevor sie korrigiert wurden, schon jetzt für sie zu danken. Schon jetzt zu danken für das, was schon neu ist in ihrem Leben. Er klagt hier noch nicht über das, was noch nicht neu ist, aber er dankt schon für das, was schon neu ist. Auch das können wir von ihm lernen. Da ist noch Altes, aber da ist auch schon Neues. Da ist noch Versagen, aber da ist auch schon Liebe. Da ist beides nebeneinander. Und wenn wir in unser Leben, das heißt, wenn ich in mein Leben schaue, merke ich, da ist auch immer beides. Da ist auf der einen Seite das, wo ich mich schäme, und auf der anderen Seite das, worüber ich glücklich sein kann. So ist auch unser Leben hier noch nicht rein himmlisch. Das spüren wir sicher alle täglich. Aber Gottes Gnade und Liebe zu uns ist auch heute noch ungebrochen und unvermindert da. Da werde ich an das Mondbild erinnert von dir, Johannes. Auch wenn wir, unser Spiegelbild ist verzerrt, da liegen Stöcke und Dreck drin und da wird rumgewühlt und da kann man den Mond nicht erkennen. Aber der Mond scheint und so ist Gottes Liebe kontinuierlich auf uns gerichtet. Und der Herr Jesus sagt einmal, also wird Freude sein im Himmel über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Der Bruder Lehmann, der hat es mal so gesagt, dieser Evangelist, dass die Engel im Himmel Stepptanz tanzen, wenn ein Mensch sich zu Jesus Christus bekehrt, dann bricht im Himmel Freude aus. Er freut sich, dass bei den Korinthern ein Zustand eingetreten ist, in dem sie schon in allem reich gemacht worden sind. In Christus haben sie die ganze Fülle. Da gibt es so ein schönes Bild, wie wenn man an einen Obstbaum denkt. Christus gibt uns nicht hier eine Birne oder da eine Birne oder einen Apfel und auch nicht nur einen kleinen Ast, wo vielleicht drei dran hängen, sondern der ganze Baum gehört uns. In Christus haben wir die Fülle. Wir haben alle Früchte, die an diesem Baum wachsen. Die will er uns geben. In allem reich gemacht, schreibt Paulus. In Christus sind sie in die Stellung von Kindern Gottes versetzt. Das sind alles Begriffe, über die könnte man stundenlang staunen, was das heißt. Wir sind in die Stellung von Kindern Gottes gesetzt. Was das wirklich heißt, ich glaube, das werden wir hier auf dieser Erde auch nicht ganz erfassen. Da brauchen wir eine Ewigkeit für, um das wirklich in seiner Tiefe und Fülle zu begreifen. Aber wir können und sollen schon jetzt beständig in dieses Bild, welches Gott von uns hat, hineinwachsen. Wir können nicht so werden wie der Herr Jesus selbst. Aber der Herr Jesus hat eine Vorstellung von dir und von mir. Er hat eine Vorstellung, wie er sich wünscht, dass ich wäre oder dass du wärest. Und in dieses Bild hinein, da sollen wir hineinwachsen. Und wo echtes Leben ist, da wo die Rebe wirklich am Weinstock ist, da geschieht das automatisch. Das sind oft nur winzig kleine Schritte. Man kann an einem Grashalm nicht sehen, wie der wächst. Aber wenn man eine Woche weg ist und wiederkommt, oh, da ist ja was passiert. Echtes Wachstum schenkt Gott allein. Das können wir nicht selber machen. Und dazu brauchen wir eine klare Hinwendung, eine klare Lebensübergabe an den Herrn Jesus, eine eindeutige Ausrichtung auf ihn hin. Manche von euch werden den Pastor Aidan Wilson Tozer kennen. Der hat hierfür einmal ein sehr schönes, einprägsames Bild gebraucht. Er sagt, wir Menschen ähneln oft Hühnern, die ständig nach unten gucken, im Sand scharren, im Mist scharren und für alles, was über ihnen sich befindet, überhaupt keinen Blick haben. Wir sollten sein wie ein Adler, der sich immer höher in die Luft schraubt, der immer höher der Sonne, dem Licht entgegenfliegt. Ja, so immer weiter in Gottes Gegenwart hineinwachsen. Das ist ein schönes Bild. Nicht Huhn, sondern wie ein Adler. Wir sind in ihm schon in allem reich gemacht, aber wir müssen diesen Reichtum auch zur Entfaltung bringen. Wir müssen diesen Reichtum auch zum Einsatz bringen und ihn nicht einfach ungenutzt herumliegen lassen. Denken wir an den mit dem einen Talent. Der hatte auch ein Talent. Der hätte auch was machen können. Aber der hat es vergraben. Und das war verkehrt. Paulus spricht hier, dass sie in allem Wort und aller Erkenntnis reich gemacht werden. Wir haben heute das ganze Wort komplett, die ganze Bibel, Alten und Neuen Testaments. Nicht nur irgendwelche Bruchteile, nicht nur einen einzelnen Brief von Paulus, sondern alle Paulusbriefe haben wir. Dazu die Petrusbriefe, Johannesbriefe, die Evangelien, das ganze Alte Testament, die Offenbarung. Alles haben wir. Die Bibel ist sozusagen der Brief des Vaters an uns. Leider ist die Bibel heute ein sehr verkannter Schatz. Da habe ich in dem Kalender Leben ist mehr, den haben wahrscheinlich viele von euch und haben dieses Beispiel auch gelesen von dem Violinisten, der auf der U-Bahn-Station in Washington gespielt hat. Der hat also 45 Minuten da gestanden und gespielt. Da gingen mehr als 1000 Passanten an ihm vorbei. Ungefähr 7 blieben kurzzeitig stehen. 20 hatten ihm ein bisschen was in seinen Hut geworfen. Insgesamt kamen in dieser Dreiviertelstunde $32 zusammen. Es gab keinen Applaus. Aber wer hatte da eigentlich gespielt? Da hatte Joshua Bell gespielt, einer der größten Musiker der Welt. Er hat eins der schwierigsten Stücke überhaupt gespielt mit einer Geige, die $3.5 Millionen kostete. Er hatte hinterher ein Konzert in Washington, da kostete ein durchschnittlicher Sitzplatz $100. Ja, manche sagen, sie verstehen Kunst, wenn sie im Konzertsaal sitzen. Da wissen sie jetzt, wer spielt, aber sie erkennen die Kunst nicht, wenn sie auf dem Bahnsteig hören. Ist doch komisch, ne? Ist es nicht auch oft ein Bild, wie wir mit der Bibel umgehen? Paulus sagte, ich glaube allem, was geschrieben steht, im Gesetz und in den Propheten. Diesem von Gott autorisierten Vorbild des Paulus sollten auch wir entgegen dem heutigen Trend zur Relativierung oder Abwertung von Schrift folgen. Paulus glaubte allem. Das hat auch dieser Fritz Lehmann gesagt. Ich glaube allem. Ein Theologe, der ist unter seinen Kollegen angegriffen, weil viele nicht alles glauben. Er sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Wenn Paulus das sagt, meint er auch sagen. Paulus schreibt, dass das Zeugnis des Christus unter den Korinthern befestigt worden ist. Hier sind zwei verschiedene Aspekte enthalten. Einmal das Zeugnis von dem Christus, also über den Christus, dass Jesus der Retter da ist, dass die Prophezeiungen sich erfüllt haben. Man könnte sagen, es gibt jetzt einen Weg zur Rettung oder Jesus liebt dich. Das alles sind reine Tatsachen über Christus. Und der zweite Aspekt, der hier auch drin liegt, das ist das Zeugnis von Christus, das, was er selbst gesagt hat. Er sagt zum Beispiel, wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Hier geht es um Konsequenzen im Leben. Jesus hat in seiner Lehre das auch, das ganze Alte Testament bestätigt. Und gerade auch die Stellen, die von liberalen Theologen angegriffen werden, Schöpfungsbericht, Noah-Berichte, Sodom und Gomorra, Jona, all diese Dinge hat der Herr wörtlich zitiert und als eindeutig 100% historisch geschehen anerkannt. Und wenn Paulus und wenn Christus das tun, wer bin ich, dass ich sage, ich bin schlauer? Die Korinther hatten dieses Zeugnis des Christus empfangen und es wurde in ihnen durch Paulus und andere Lehrer auch festgemacht. Es wurde verankert. Man könnte auch sagen, einzementiert oder einbetoniert. Und genau auf dieser Grundlage, auf der Grundlage des Wortes, schenkte Gott der Gemeinde alle erforderlichen Gaben und Ausrüstungen für die Dienste in der Gemeinde vor Ort. Es heißt im Vers 7, so dass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Ja, Gott hat die Fülle. Er kann überreich geben, wenn wir fest in Christus bleiben. Welch ein Glück ist eine so von Gott geschenkte Ausrüstung an Begabung, an Brüdern und Schwestern, die sich in die Arbeit der Gemeinde einbringen wollen, die dazu bereit sind, die sagen, ja, wenn du mich fragst, dann bin ich bereit. Und die Korinther lebten in einer Haltung, dass sie die Offenbarung des Herrn erwarteten. Sie waren ausgerichtet auf die Wiederkunft Jesu. Hier war also eine ganz klare Abhängigkeit vom Herrn spürbar. Und diese Abhängigkeit wünschte ich uns in unserer Gemeinde, dass wir daran festhalten. Christus allein, er kann Gaben geben, so wie es ihm gefällt. Und er wird das auch tun. Dann heißt es im Vers 8, dass er sie auch befestigen wird bis ans Ende, dass sie untadelig sind bis an den Tag des Herrn Jesus Christus. Das Haus des Lebens ist dann auf Felsen gebaut, wenn man sich fest an Christus hält, wenn man ihm sein Leben übergibt. Dann ist das Lebenshaus fest gegründet. Da kommen dann auch Stürme und auch Wasserfluten. Dann wird die Teichoberfläche auch aufgewühlt und wir sehen manchmal nicht mehr die Liebe Gottes. Das stimmt alles. Und doch bleibt das Haus fest gegründet stehen. Und irgendwann kommt für jeden Menschen der Tag, wo ein Schlussstrich gezogen wird. Onkel Ernst sagt es immer so gerne, am Schluss ist die Kasse, ne? Am Schluss wird Kasse gemacht. Abgerechnet wird am Schluss, Originalton, ja. Das wird einmal für jeden von uns der Fall sein. Wir sind jetzt noch im Supermarkt, wir gehen noch durch die Gänge und schauen uns die schönen Regale an und können auswählen. Aber es kommt der Augenblick für mich und garantiert auch für jeden von uns, wo wir an die Kasse gehen. Dann wird jeder für sich ganz allein vor Gott stehen. Und die, die treu an Christus festgehalten haben, das heißt die, die sich durch ihn festmachen ließen, das ist ja sein Werk, das ist ja nicht unser Verdienst, das ist sein Werk, er macht uns fest, die werden dann durch seine Gnade untadelig sein. Untadelig durch seine Gnade. Wenn ich an der Kasse stehe und merke, ich habe mein Portemonnaie vergessen, und der Einkaufswagen ist voll, dann kommt er und sagt, ich bezahle für dich. Nicht aus eigener Kraft oder Frömmigkeit, nicht aus frommer Leistung, sondern allein aus Gnade, allein durch Gottes Erbarmen. Denn Gott ist treu. Durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Gott steht zu seinem Wort. Was er zusagt, das hält er gewiss, so sagt es ein Liederdichter. Letztlich sind alle, die zu Jesus gehören, durch Gott selbst Berufene. Genau wie der Apostel Paulus, berufen in die Familie Gottes, in die unmittelbare Gemeinschaft mit dem Herrn. absolut unvergleichlich, über alle menschliche Begrifflichkeit weit hinaus. Soweit geht der eigentlich vorgeschriebene Predigttext, aber ich will jetzt noch einen ganz kurzen Ausblick auf den Brief machen. Paulus hat ja ihnen gesagt, den Korinthern, dass sie eine hohe Stellung in Christus haben, dass sie Geheiligte sind, dass sie berufene Heilige sind. Ihre gottgewollte Stellung hat er ihnen ganz klar gemacht und sie dieser hohen Stellung völlig versichert. Er hat gesagt, ja, ihr steht in diesem Stand. Und er kommt erst jetzt danach, auf diese Dinge und Umstände in ihrem Leben zu sprechen, die dieser hohen Berufung, die zu dieser einmaligen Stellung, nämlich ein Kind Gottes zu sein, in totalem Widerspruch stehen und vollkommen unpassend zu dieser Stellung sind. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Wort Brüder, Adelphos, wird an vielen Stellen auch zu Recht als Geschwister übersetzt, also beinhaltet die ganze Gemeinde. Paulus ist auch hier geleitet vom Heiligen Geist und er spricht Dinge an, die ihn sehr bewegen, die ihn aufgewühlt haben, die er vernommen hat. Und die auch für uns heute, so denke ich, höchst aktuell sind. Da ist einmal so, das sind jetzt einige Themen aus dem Korintherbrief, die Notwendigkeit einer liebevollen geistlichen Einheit in der Gemeinde, anstatt Trennung, anstatt Isolation durch Individualismus, Hochmut, Arroganz oder Unbrüderlichkeit. Die Liebe Gottes wird dann für die Christen als alles überragender Weg, sozusagen als absoluter Königsweg beschrieben, das hohe Lied der Liebe im 1. Korintherbrief 13. Ohne echte Liebe ist alles Fromme nur frommes Getue, steht da, ist grell schepperndes Blech. Göttliche Liebe steht hoch über aller menschlichen, auch aller universitären Weisheit. Christus selbst ist Gottes Weisheit. Und der Nachfolge Jesu entspricht ein sittlich reines und sexuell reines Leben. Das ist gerade für uns heute in einer Zeit, wo alle diesbezüglichen Normen und Schranken von der Gesellschaft erbarmungslos niedergerissen werden, von herausragender Aktualität. Wenn wir sexuell rein leben wollen, machen wir uns heute keine Freunde. Wir werden dann verachtet werden. Als prüde, als engstirnig, als von übervorgestern oder was sonst. Dann ein anderes Thema im Korintherbrief, offenbar gewordene Sünde darf nicht in der Gemeinde toleriert werden, sondern sie muss eine klare, aber liebevolle Reaktion der Gemeinde hervorrufen. Also offenbar gewordene Sünde, darüber kann man nicht einfach so hinweggehen. Da kann man nicht sagen, das ist doch meine Privatangelegenheit, was geht denn die Gemeinde das an? Nein, hier muss die Gemeinde, die Ältesten an erster Stelle, ein Wort reden und sagen, so bist du auf einem falschen Weg. Und Hilfe geben zur Korrektur. Warum? Weil Paulus auch schreibt, dass die Gemeinde ja die Braut Jesu ist und die Gemeinde Jesu, diese Braut Jesu soll keine Flecken und Runzeln haben. Die soll kein beschmutztes Hochzeitskleid anhaben. Die soll nicht überall Pickel im Gesicht haben und Aussatz und sonst was, sondern sie soll makellos sein. Darum muss in der Gemeinde auch über Sünde gesprochen werden. Das ist ganz normal und biblisch. Und Christus ist das Fundament der Gemeinde. Und aller Segen für Einzelne und die ganze Gemeinde kommt nicht aus menschlicher Weisheit heraus, sondern allein aus der Verbindung zu ihm, aus Liebe und Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und der Brief schließt dann endlich mit einer ausführlichen Schilderung der wunderbaren Tatsache der Auferstehung Jesu Christi und unserer eigenen Auferstehungshoffnung, dass wir wissen, mit dem Tod ist nicht alles aus. Wir leben nicht, um einmal anderthalb Meter unter der Erde in Ewigkeit zu sein, sondern wir gehen dann zu ihm. Nicht das Grab ist unsere Zukunft, sondern Christus, die Gemeinschaft mit ihm. Und unsere Auferstehung ist eine Quelle unserer Freude und unserer Kraft auch. Und der Brief endet schließlich mit einem nochmaligen Aufruf zur Wachsamkeit vor Versuchungen, die heute auch massiv auf einzelne Christen im Alltag hereinprasseln und auch die Gemeinde bedrängen, sich anzupassen. Der Teufel sucht, die Gemeinde zu zerstören auf allen Wegen. Da setzt er bei dem Einzelnen an, im Alltag vom Montag bis Sonnabend, und er setzt in der Gemeinde an, er setzt den Ältesten zu, er setzt jedem Bruder und Schwester zu. Er will nicht, dass Gemeinde rein vor Christus ist. Und das müssen wir auch wissen. Paulus sagt, seine Gedanken sind uns ja bekannt. Und darum dieser klare Hinweis auf Jesus. Und er endet schließlich mit dem nochmaligen Aufruf zur geschwisterlichen Liebe untereinander. Und dazu möchte auch ich aufrufen, dass wir einander in Liebe annehmen, dass wir einander helfen auf dem Weg. Wir sind gemeinsam unterwegs und wir können einander die Hand reichen, um dem anderen zu helfen, wenn er gefallen ist, um ihm aufzuhelfen, um Selbststärkung zu haben durch ihn. Das ist ja nicht immer niemand ist immer stark, so ein Lied gibt es ja auch, jeder braucht mal Hilfe. Und so sind wir in einer Gemeinde in Liebe verbunden und unsere gemeinsame Liebe geht nach oben zu unserem Herrn Jesus Christus.